Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Unsere sympathische halbe Plauderstunde hier beginnt mit einer möglicherweise Auflösung, Einlösung eines Nicht-Versprechens, aber wir haben in der letzten Sendung, die ihr sicherlich alle gehört habt, ein bisschen angeteasert, dass es zarte Bande der Annäherung geben könnte, Benita. Ein Hauch wie ein zarter Flirt. Was ist passiert? Wir können nur so viel sagen, Spoiler, der Brexit ist noch nicht rückgängig gemacht.
Nein, er ist noch nicht rückgängig gemacht, aber es, wie wir letztes Mal sagten, es gibt zarte Annäherungen und ich glaube auch, dass wir vor einigen Zeiten, als es akut war, auch drüber sprachen, über das damals das Windsor Framework, da ging es noch um die ganze Irland-Frage und die ganzen Zollvorrichtungen da und es war ja eben so schwierig und kompliziert und hielt die Wirtschaft auf in Großbritannien und die Iren haben unheimlich profitiert, aber in Großbritannien eben nicht. Und dann hat Rishi Sunak mit der EU wieder verhandelt und mit Irland und dieses sogenannte Windsor Framework eingeleitet, wodurch der Warenfluss zwischen Großbritannien und Nordirland also wieder frei und locker ist, ohne dass die EU Angst haben muss, dass Nicht-EU-Güter über Großbritannien in die EU eingeführt werden, über die irische offene Grenze.
Ja. Wie funktioniert jetzt
das? Das weiß ich nicht, wie es funktioniert, weil da habe ich es nicht nachgelesen, aber es ist auf jeden Fall, sie haben irgendwie einen grünen Kanal und einen roten Kanal und manche Sachen sagt auch die EU, okay, die müssen wir jetzt nicht dauernd kontrollieren, das ist schon okay, irgendwie so Pflaster vielleicht.
Ah ja.
Anders ist es wieder wahrscheinlich bei Pflanzen. Aber jedenfalls war da eine Lösung, wo natürlich alle echten Brexiteers wieder geschrien haben, das sei ein Verrat an Brexit und das sei wieder, man würde sich wieder dem Joch der Brüsseler unterwerfen. Aber das war sozusagen das Erste, was für Rishi Sunak eigentlich, finde ich, das war sein größter Erfolg in seiner Regierungszeit. Und da dachte man auch dann so, naja, das ist eben im Vergleich zu Truss und Johnson jemand, mit dem man reden kann, der irgendwie versteht, was schlecht ist für die Wirtschaft und dann auch danach handelt.
Du hast jetzt gerade schon wieder mal die Brexiteers, die wir ja immer wieder erwähnen und die schreien laut. Haben die denn immer noch nicht irgendeine Reflexion, dass es eben der falsche Weg war vor vielen Jahren?
Nee, ich glaube, die echten.
Oder glauben die das wirklich noch und haben sie auch konstruktive Vorschläge?
Nee, konstruktive Vorschläge haben sie natürlich nicht. Also die echten, also sagen wir mal, die Evil Forces, die hinter dem Brexit stehen, also Nigel Farage und seine Hintermänner, die sind natürlich sowieso pro-Brexit. Und dann in der Tory-Partei, das hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen, dass sie eben inzwischen an sich gar keine konservative Partei mehr ist, sondern zur Brexit-Partei mutiert ist, weil alle, sagen wir mal, Moderaten und vernünftigen Konservativen wurden von Boris Johnson ja aus der Partei geschmissen und oder zumindest aus dem Parlament und aus der Partei und haben dann auch oft sich zurückgezogen aus der Politik. Die gibt's gar nicht mehr. Die Politiker, die da jetzt am Drücker sind, also die Innenministerin und verschiedene andere, das sind wirklich weit rechts außen rumlaborierende Menschen, die, ob sie jetzt Brexit wirklich per se toll finden oder nicht, oder ob sie wissen, warum das gut sein soll, sie sind einfach dafür. Weil das war ja auch lange Zeit deine einzige Qualifikation, um dann in der Regierung zu landen, war, dass du einfach ein absoluter Brexit-Befürworter bist. Mhm. Alles andere war eigentlich egal, ob du lesen kannst oder schreiben, war wurscht, Hauptsache Brexit. Und diese Partei ist eben eigentlich von innen ausgehöhlt, wie von so einem Parasiten dieser Brexit-Partei und ist dann in sich selbst irgendwie implodiert, was man, da sprachen wir letztes Mal drüber, bei der Konferenz jetzt auch gut gesehen hat, wo auf dem Podium einfach Verschwörungstheoretiker raunten von der 15-Minuten-Stadt, wie gefährlich die ist.
Und das
will uns die Linke reinwürgen.
Die 15-Minuten-Stadt kennen wir doch.
Ich nicht.
Du nicht?
Nee, okay. Ich war da noch nie.
Also das ist ein Konzept von einem, ich glaube, einem französischen Urbanisten.
Das ist
vollkommen unpolitisch. Genau. Es geht einfach darum, dass man, es ist eine ganz praktische Erwägung, die man eigentlich angelehnt aus der Vergangenheit. Ich meine, dass wir jetzt die Städte mit Autos befahren, ist ja historisch gesehen ein relativ kurzer Zeitraum.
Extrem kurz.
Also die Römer oder auch im Mittelalter oder sowas gab es das nicht in der Barockzeit. Also letztlich erst der seit so richtig voll, hat Fahrt aufgenommen nach dem Zweiten Weltkrieg. So, und jetzt merkt man ja, an manchen Stellen ist es vielleicht doch gar nicht so praktisch, weil wenn du für jede Besorgung ins Auto steigen musst, ist es irgendwie doof, gerade wenn du in der Stadt wohnst. Auf dem Land ist nochmal vielleicht was anderes. So, und jetzt hat man gesagt, okay, lass uns doch die Städte vielleicht so konstruieren, dass sie, dass du in 15 Minuten, wir kennen das schon lange mit dem Ausdruck Kiez, ja, deine Sachen machen kannst, dass du halt, dass du zum Bäcker gehen kannst, dass du zum Handwerker und so weiter, dass halt alles irgendwie in Reichweite ist. Das wird aber gerade von Verschwörungserzählern umgedeutet, weil man das ja auch nicht will, also gerade weil es natürlich auch wieder gegens Auto geht und so, als wird es umgedeutet als quasi eine, man möchte uns kasernieren, man möchte quasi uns in klein halten, also dass wir wirklich nur noch einen kleinen Radius haben, nicht mehr aus unserem Viertel rausgehen. 15 Minuten
und uns
statt,
auch vorschreiben, wo wir einkaufen dürfen, genau. Und ja, so weiter.
Und uns das, besser kontrollieren.
Genau, die linke Elite will uns irgendwie wieder fertig machen und uns kontrollieren.
Ja, und das eben ist in England jetzt eben auch das gleiche Thema gerade.
Ist eigentlich gar kein Thema, aber bei der Tory-Konferenz stand tatsächlich einer auf der Bühne und sagte, wir wissen ja alle, die 15-Minuten-Stadt soll uns jetzt reingewirkt werden von der Labour-Partei oder keine Ahnung, oder von der EU
aber
wahrscheinlich.
Aber du meintest ja, ausgeholt sei die Partei mittlerweile. Fehlt denn nicht dann irgendwann die Gesprächsgrundlage oder die Geschäftsgrundlage, wenn der Brexit immer brüchiger wird?
Ja, das ist ja interessant, weil es geht ja beim Brexit, also wie er dann in der Wirklichkeit ist, ist ja bei einer echt eine Riesenlüge. Also was den Leuten verkauft wurde, war eine Lüge. Und die Lüge war ja quasi eingepreist, also für die Brexiteers, die es wirklich verstanden haben und wollten auch. Das war klar, dass sie hinterher natürlich auch überhaupt kein Pfifferling mehr auf irgendwelche Verträge oder Versprechen geben würden, wie es zum Beispiel mit dem Nordirland-Abkommen, was Boris Johnson damals unterzeichnete, mit der Absicht, es zu brechen, weil das war klar, dass es die Wirtschaft total behindern würde. Und auch jeder Brexit-Deal mit der EU, ein echter Brexiteer denkt, daran müssen wir uns gar nicht mehr halten. Deswegen ist ja auch England in die Bredouille geraten, dass man das Gefühl hat, man kann international sich gar nicht mehr auf dieses Land verlassen, weil sie keine Verträge mehr einhalten. Und dieser Betrug, der da eingepreist ist, der ist jetzt von den Brexiteers wiederum, wird er anders gesehen oder umgedeutet, dass eben die Remainers oder sozusagen der sogenannte, was nennen sie immer, den Blob, also das sind sozusagen die Beamten und die Remainers und irgendwelche Linkseliten aus der Stadt, die eben gegen den Brexit sind, die arbeiten immer dagegen, deswegen ist er so schlecht gelaufen, weil eigentlich ist er ja toll, er ist halt nur nicht richtig ausgeführt und so, ja. Diese Erzählung. Wobei man jetzt sagen muss, in Großbritannien generell, in letzten Umfragen entsprechend, sind ungefähr 60% der Leute jetzt der Meinung, man sollte der EU wieder beitreten. Mhm. Also mal nur so dahergesprochen, wie es dann in echt aussieht, weiß man nicht. Aber egal, jedenfalls das ist eine Annäherung, dieses Windsor Agreement mit Nordirland. Dann ganz wichtig auch ist Horizon. Horizon ist das europäische, so ein Wissenschaftsprogramm, wo eben Gelder fließen an Universitäten, an Research-Institute. Und Großbritannien war ja da auch ausgetreten. Also nicht nur Erasmus für Studenten, sondern auch Horizon für Wissenschaftler, was zu großen Schwierigkeiten geführt hat für zum Beispiel auch europäische Teams, sagen wir mal an der Uni Rom, wo ein Franzose, ein Deutscher, ein Engländer, ein Italiener forschen an irgendwas. Die haben dann keine Gelder mehr gekriegt, weil dann ein Brite dabei ist. Das heißt, die mussten den Briten eigentlich rausschmeißen.
Ja.
Und jeder, der natürlich in Großbritannien forscht, also alle Gelder, die aus der EU kamen, da sofort nichts mehr. Mhm. Und die Tories haben natürlich gesagt, wir machen das, wir geben euch so viel Geld, ihr wisst gar nicht, was ihr damit anfangen. Ist natürlich nicht, weil sie haben das Geld gar nicht. Und die Forschung, also die Forscher, die ganze Wissenschaftscommunity in Großbritannien war verzweifelt und hat immer appelliert, bitte, bitte, tretet dem wieder bei. Aber nein, auf gar keinen Fall, sie sind wieder beigetreten, jetzt doch. Und zu großen Erleichterungen allround, also nicht nur in Großbritannien, auch in der EU, weil das macht natürlich wahnsinnig viel aus. Die Briten haben ja wahnsinnig gute Forscher und fantastische Unis. Und wenn man die einfach abschneidet, für beide Seiten, schlecht. Und das war auch natürlich ein Riesenzugeständnis an sich im Geheimen, dass der Brexit so nicht funktioniert. Horizon ist natürlich so ein Thema, wo, glaube ich, sehr viele, so, sagen wir mal, Otto-Normalverbraucher sich jetzt nicht unheimlich dafür interessieren, es vielleicht auch gar nicht unbedingt mitkriegen, aber...
Naja, umso wichtiger ist zu erwähnen. Also
großer Schritt und ja, Forschung, die ist, lebt ja, ist, ja davon, und ja, vom Austausch. Also das wusste ich zum Beispiel auch nicht,
das ist
unterm Radar geblieben.
Ja, also,
deswegen sind wir ja hier.
Deswegen sind wir hier.
In alten Budgethöhen dann auch, als ist das Programm einfach wieder aktiviert worden oder im Sinne, dass einfach die britischen Forscher mitmachen dürfen?
Nee, ich glaube, Großbritannien ist wieder Teil dieser Horizon Gruppe, das sind halt EU-Länder plus Großbritannien jetzt, und ich schätze mal, dass die Gelder, dass auch Großbritannien zahlt da natürlich sicher mit ein, weil man kann ja nichts also für umsonst haben. Das ist so, also ihr habt es gar nicht mitgekriegt und ich glaube auch in Großbritannien haben es wahrscheinlich einige oder viele Leute weniger mitgekriegt, aber es ist ein sehr wichtiger Schritt und eigentlich ein großes Eingeständnis. Dann gibt es zum Beispiel, war ja auch angekündigt von Johnson und vor allem von Truss, ein sogenanntes Bonfire of EU Law, also wie ein großes Fegefeuer aller EU-Gesetze und Verordnungen, die noch in den britischen Gesetzesbüchern ihr Unwesen treiben. Das sind aber Tausende von Verordnungen und Unterverordnungen und Gesetzen, weil über die lange Zeit, wo sie Mitglied waren, haben sie selber natürlich auch mitbestimmt über diese Gesetze. Und dann wurde also angekündigt, das werden wir alles rausschmeißen, das ist alles der letzte Scheiß und wir werden ein großes Feuer veranstalten. Leute, die sich auskannten, haben da schon gesagt, wie soll das jemals funktionieren? Da bräuchtest du irgendwie 40.000 Beamte, die irgendwie Tag und Nacht für 10 Jahre alles durchforsten.
Soll das auf Entbürokratisierung auch
die Gesetze, die gemeinsam mit der EU beschlossen wurden. Also die EU hat ja natürlich in alle Gesetzgebungsverfahren ja auch mit reingewirkt. Und andersrum hat man natürlich auch, war ja auch ein langwieriger Prozess.
Und die sollen halt entflochten werden.
Weg. Das EU, ganz weg. Alles, dieser ganze was Scheiß von der EU soll raus.
Okay. Und dann müsste man theoretisch aber tausende Gesetze gleich wieder neu beschließen, weil das sind Sachen wie so ganz simple Sachen oder zum Beispiel wahrscheinlich sogar sich anschnallen im Auto oder so, hat sicher auch eine EU-Komponente dabei. Also ganz simple Dinge, die man auch braucht. Also wenn du die abschaffen würdest, könntest du wahrscheinlich plötzlich wieder morden und gestraft, so ungefähr. Und das wurde also großartig versprochen und wurde dann aber doch stillliegend ad acta gelegt.
Das ist halt, wenn du versuchst, einen Radler wieder in seine Bestandteile zu zerlegen. Du trinkst, also du hast
ein Getränk,
ein Radler,
das würde wahrscheinlich
Radlerbier
mit einer Zentrifuge
und geben. Würdest dann sagen, okay, ich will aber, dass die Limo und das Bier wieder auseinander, weil die Limo ist blöd, die muss raus.
Soll nur aber das ist ein schönes
Bild. Aber danach soll es echt genauso schmecken.
Aber. Ja, es soll genauso schmecken, aber es soll halt, die Limo soll raus.
Ja, ja, und der Alkohol.
Und es ist
das bleibt
ist
drin.
Eigentlich nicht.
Es ist fast unmöglich und es wurde also stillschweigend an sich letztendlich dann
beerdigt.
Ja. Also natürlich
dass man
auch.
Es wird nicht mehr anfasst.
Nee, es wird nicht mehr angefasst. Dann wurde zum 5. Mal, glaube ich, ausgesetzt die Zollkontrollen für Waren, die von der EU nach Großbritannien kommen. Seit Brexit wirklich passiert ist, im Januar, wann war es, 2020 oder so, seitdem kontrolliert die EU Waren, die aus Großbritannien in die EU eingeführt werden, wie sich's gehört, das ist ein Drittland. Aber umgekehrt, die Briten machen es nicht, weil sie können es nicht, sie haben nicht genug Leute. Es geht nicht, es geht einfach nicht, da wäre wirklich kein Warenfluss mehr, da viel zu wenig. Deswegen wurde das einmal ausgesetzt und dann wieder. Damals hatten wir noch Jacob Rees-Mogg, diesen herrlichen Minister, der das dann immer verantwortete und sagte, ich weiß nicht was. Und jetzt ist es zum 5. Mal ausgesetzt worden und wahrscheinlich wird es auch nie dazu kommen können, weil woher soll die Infrastruktur kommen, um diese riesigen Kontrollen zu fahren? Weil, wie ist es? Ich glaube, 65% aller Lebensmittel zum Beispiel kommen aus der EU nach Großbritannien. Wenn du da jetzt jede Kartoffel irgendwie untersuchst,
dann. Aber das ist nicht, weil viele unserer Hörer ja auch nur wegen dem Chlorhühnchen uns einschalten. das ist nochmal, um das bildlich das zu nehmen.
Ja, wir kontrollieren, damit wir kein Chlorhuhn reinkriegen.
Damit wir es nicht bekommen.
Ja, genau. Und von uns kriegen die kein Chlorhuhn.
Kriegen sie keins, weil wir nur nur Bio.
Ja, weil wir nur Bio-Glück
sind. Natürlich, klar.
Ganz sauberes Huhn von uns nur Komm.
Natürlich, das braucht kein Chlor, weil es schon so, weil es so keimfrei ist.
Und wir wollen aber aus Großbritannien zum Beispiel nicht das australische Hormonlamm. Und
das ist auch noch. Das ist auch
ja,
noch.
Weil ja einer der großen Triumphe war ja das Handelsabkommen mit Australien. Sie hatten natürlich vorher auch eins, weil die EU hat auch eins.
Kinderbuch, Hormonlamm und Chlor.
Und die hat also Liz Truss, die damals Handelsministerin noch als Handelsministerin ihr Unwesen trieb, dieses Abkommen unterschrieben, worin steht zum Beispiel, dass die Australier eben ihr Lamm und Beef, Rind, dürfen sie also importieren nach Großbritannien in freien Mengen. Das heißt, es ist dann billiger, wenn es aus Australien kommt, als so ein englisches Lamm. Und die Australier haben also sind berühmt dafür, dass sie also die schlimmsten Hormone und Medikamente in ihre Tiere applizieren, die in der EU lang verboten sind, schon längst. Mhm. Und wir wollen jetzt kein tiefgefrorenes Hormonlamm aus Australien über England dann bei uns
essen. Genau, weil ungebremst nach England rein und dann gibt es, Das sind ja schon vier Annäherungspunkte. Die fassen wir nachher natürlich auch nochmal als
Service. Fassen wir dann nochmal zusammen. Die Shownotes waren viel zu aufwendig.
die Shownotes entfallen.
Aber
jeder Hörer und jede Hörerin ist natürlich angehalten, nochmal für sich Themen anzurecherchieren oder zu verlinken.
Ja, natürlich. Ist ja auch, damit kommt man ja auch viel weiter. Also wenn man selber nochmal aktiv quasi in die Recherche geht.
Rabbit Hole Brexit.
Kann man das natürlich auch viel stärker.
Und dann auch ein tolles Ding war, es gibt ja in Europa diese CE-Mark. Das heißt sozusagen, jedes Produkt, was wir kaufen in der EU, das hat einen CE-Mark. Das heißt, es sozusagen entspricht europäischen Sicherheitsstandards. Egal, ob das ein Regenschirm ist oder ein weiß ich nicht was. Ja.
Eine Phantomspeisung
hat einen CE-Mark und darf in der EU verkauft werden, entspricht den Standards. Das natürlich auch eines der Dinge, die von den Brexiteers als völlig absurdes Gegängle hingestellt wurden. Und Großbritannien wird sein eigenes Sicherheits-Whatever-Label herstellen und erfinden und machen. Und es wird natürlich viel toller werden als das von der EU und wahnsinnig toll sein. Aber das Problem ist, dann darfst du halt nichts mehr in die EU reinverkaufen, weil die EU, du darfst eben nur Sachen in der EU verkaufen, die das haben.
Welche Produkte denn? Auch auf Mint Jelly oder?
Mint Jelly, I'm not sure. Ich glaube, Essen ist da nicht, aber so Gummistiefel,
so einen guten Kleidung, Welly. Alles was.
Okay, Wollpullover.
Also du kannst es hier auch auf unserem Mikro, wirst du sicher auch irgendwo
also,
sehen.
Das steht halt dann
drauf. Ich sehe es von meiner Seite, sehe ich es bei dir auf der Rückseite. Ja,
da siehst du. Ja. Und jedenfalls hätten dann halt die Briten ein ganz tolles eigenes Label, aber hätten damit nichts mehr in die EU verkaufen können. Und EU ist ja trotzdem immer noch ihr nächster größter Markt. Mhm. Ja. Und das haben dann schon so manche angemerkt, aber natürlich die Brexit nein, und die EU wird sich dann schon freuen, wenn sie unsere Superior tolles Label hat. Die EU natürlich, nee, freuen uns nicht. Und das wurde dann, war also große Diskussion, erhitzte Diskussion hin und her. Regierung Sunak auch kassiert. Also das machen wir doch nicht, weil es eben ein absoluter Schmarrn ist.
Ja.
Und das wäre noch ein weiteres Hindernis gewesen sozusagen. Aha. Zumindest haben sie nicht noch ein weiteres Hindernis errichtet.
Hoffnungsvolle Punkte sind es. Die Frage ist nur, wird denn dafür Kapazität frei, wenn man jetzt über all diese Themen gerade genannt nicht mehr sprechen muss, wäre doch irre viel Potenzial über Konstruktives wieder sich annähern sprechen, wenn man keine Verordnungen durchführen
muss. Ja, ich meine, es gibt ja natürlich noch tausend andere Dinge, wo sie eben auseinanderdriften. Und diese Regierung Sunak, die kann eigentlich über gar nichts mehr reden, weil die sind ja damit beschäftigt, eigentlich zu überleben als Regierung. Und ihr Land, was ja in großen Schwierigkeiten einfach steckt, irgendwie auf Kurs zu halten. Die Leute sind also wirklich eine Verarmung greift um sich. Dagegen ist die wir hier erfahren, das ist ja auch nicht ohne bei uns, ist dagegen nichts. Ja, das ist viel schlimmer. Sie haben eben keinen Spielraum, weil sie halt nicht mehr in der EU sind und nicht als großes Land oder als großer Block auftreten können und auch weil ihre Wirtschaft so schwächelt. Mhm. Auch zum großen Teil, weil sie nicht mehr in der EU sind, also immer noch 4% Bruttosozialprodukt oder wie heißt es, das GDP?
Inlandsprodukt.
Inlandsprodukt, nicht Bruttoinlandsprodukt. Schwächer als wenn sie in der EU wären, obwohl sie sehr stolz sind, weil ihre Wirtschaft schneller gewachsen ist als zum Beispiel die Deutsche jetzt. Da sind sie, also können sie sich kaum mehr einkriegen vor Begeisterung, wie herrlich das ist.
Welche Bereiche wachsen da gerade bei denen? Das Finanzprodukte oder was wächst denn da?
Ja, es gibt schon ein paar Industrien, die, also schon auch diese ganze Energie-Thematik und ja, Finanzen, klar, müsste man sich im Einzelnen mal anschauen. Also es gibt sicher Sparten, die prosperieren.
Die sind, was sie ja auf jeden Fall sind, England oder die britische Wirtschaft ist eben, jetzt egal, Brexit oder nicht, ist ja sehr viel flexibler in vielen Dingen als zum Beispiel unsere. Das sind einfach, weil du auch nicht so große Hürden hast, wie du sie hier hast, zum Beispiel um ein Business oder ein Unternehmen zu starten, um irgendwie du sagst jetzt, ich will aber ab morgen will ich jetzt Friseur sein, dann kannst du das eben sein, dann musst du nicht ein Meister sein und solche Sachen. Also das ist halt für deine Kunden nicht so günstig. Ja. Also es ist viel flexibler und die Einstiegsschranken, um irgendwas zu machen, sind niedriger.
Weniger Bürokratie, aber ich glaube, da hat sich gibt sicher Bereiche, wobei man ja jetzt auch gehört hat, also jetzt rein im innenpolitisch oder wirtschaftspolitisch nach innen rein, gab es ja jetzt auch so ein paar Entscheidungen, die jetzt nicht so positiv gesehen wurden, wie zum Beispiel diese Hochgeschwindigkeitsverbindung von London nach Manchester.
Sollte bis nach Manchester, geht jetzt von irgendwo hin nach Birmingham vielleicht mal.
Die halt Sunak persönlich da gekappt hat.
Was das kann ist man natürlich schon ein Armutszeugnis, generell jetzt nicht für ihn vielleicht speziell, aber für das Ganze, für das Land auch. Ich meine, die haben keine High-Speed-Trains, gibt es da nicht. Ja. Mhm. Das ist die erste High-Speed-Train-Linie und die ist seit Jahrzehnten in Planung und so also budgetmäßig extrem aus dem Ruder gelaufen. In England kommt noch hinzu, dass es sehr schwierig ist, Leute zu sagen, aha, du hast aber dein Haus, deinen Garten, das wird aber jetzt enteignet, weil da muss die, wie in Frankreich zum Beispiel, die sagen dann, hier, da fährt der Zug, was, du hast dein Haus, das tut uns leid, aber hier ist irgendwie Geld, aber du musst leider ausziehen. Das ist in England natürlich überhaupt nicht so, da musst du also 20 Jahre mit jedem einzelnen Gärtchenbesitzer dann verhandeln, wie bei uns. Das ist eins der Probleme. Aber sie haben es halt gekappt und es ist ein Zug, der letztendlich dann genau da nicht hinfährt, wo er nämlich hin soll, in den Norden, nach eben Manchester, Liverpool, diese ganze Gegend. Und ein großes Thema der Tories, mit denen sie sich jetzt immer unter Johnson schon profilieren wollten, ist das Leveling Up, also dass der Norden Englands mehr auf die Ebene des Südens kommt, also von der Wirtschaftskraft, aber auch was da so beheimatet ist und Industrie. Aber wenn du gar keine Verbindung hast, die irgendwie sinnvoll ist, dann wird es ja schon mal schwieriger. Aber brauchst
du da gleich einen Hochgeschwindigkeitszug und nicht irgendwie eine gescheite? Also die
machen Autobahn auch nicht haben sie ja schon.
Autobahn ja gut, aber ne, okay.
Also einen Flughafen haben sie auch. Ja. Aber also ein Zug ist natürlich wahnsinnig viel sinnvoller als alles andere. Und es ist schon ein bisschen traurig, wenn ein Land sowas nicht hinkriegt, also eine gescheite Zuglinie zu bauen.
Aber es ist eben tatsächlich, wurde ja auch gesagt, die Kosten sind eben doch so gestiegen.
Sind wahnsinnig explodiert.
Dass es auch von dieser Seite her jetzt schwierig war, das irgendwie weiterzumachen. Aber es hat eben auch ewig gedauert. Also man sieht, es dauert nicht alles nur immer bei uns so lang, auch dort fand ich, hat mich gewundert, dass es so lang schon
ewig wird. Also erst wurde sicher 10 Jahre nur drüber diskutiert. Das ist schon mal das Erste. Also es sind, und dann hast du ja auch, glaube ich, was du vorher angesprochen hast, dass Sunak plötzlich so zurückgerudert ist mit den,
Batterie. Erstmal hat man ja gesagt, man möchte quasi, man prescht vor. Die EU hat ja gesagt, 2035 nur noch emissionsfreie Autos. Neuwagen, also es geht nicht darum, dass du dann deinen alten verschrotten musst, so war es ja auch nicht bei der Heizung, aber es wurde halt so natürlich kommuniziert.
Erzählt wurde es so.
Und da hat man ja damals gesagt, ich weiß nicht, ob das auch mit dem Brexit zu tun hatte, aber dass man gesagt hat, nee, wir sind natürlich schneller als die EU und bei uns ist schon 2030, haben wir keine Verbrenner mehr. Da lassen wir keine zu, beziehungsweise es geht ja immer um emissionsfrei. Und da ein Verbrenner eben nicht emissionsfrei ist, natürlich könntest du jetzt wieder sagen, jetzt fangen wir an mit E-Fuels und so weiter. keine Ahnung, wie das dort jetzt geregelt ist, aber jedenfalls hat Rishi Sunak ja jetzt das kassiert und gesagt, okay, wir gleichen uns jetzt doch wieder an, also ist ja eigentlich fast, er hätte auch sagen können 2034 oder 2036, um nicht 35 zu machen, aber er hat 35 gesagt.
Ja, gleicht sich an und auch so, es war ja, das ist natürlich eine Johnson war das, ja, wir sind dann 30 schon und wir sind dann klimaneutral, ja, stimmt, und wir werden hier die größten Batteriehersteller der Welt und so, halt nur rumgesplattert und Zeug versprochen, ohne einmal in irgendein Papier geguckt zu haben. Es ist also nicht schwierig, sich vorzustellen, wo diese ganzen Zahlen herkamen, nämlich aus der hohlen Hand. Aber Sunak hat es deswegen wieder einkassiert, weil in London, wir haben ja schon drüber öfter gesprochen, es gibt ja die By-Elections, wenn ein Parlamentarier wegfällt, also wenn er stirbt oder aus Skandal oder so. Und Boris Johnson ist ja zurückgetreten aus dem Parlament, empört, ganz empört zurückgetreten. Und dann wurde sein Sitz frei und da musste ja auch wieder eine neue Wahl stattfinden. Und das ist ein Bezirk in London, im Westen London, Uxbridge, der ist so, der ist nicht weit draußen, aber der ist so, der ist westlicher, der ist nicht zentral, aber ist auch nicht weit draußen. Und das ist jetzt kein großbürgerlicher Bereich oder so ganz normal, ganz normale Leute wohnen da. Und natürlich hat man gehofft, dass dann kein Tory-Kandidat mehr gewählt wird, weil ich meine, nachdem man Johnson jahrelang hatte als Abgeordneten, müsste man eigentlich sagen, man ist geläutert und der hatte eine große Mehrheit da. Ich glaube, 18.000 Stimmen mehr oder irgendwas Wahnsinniges als der Labour-Kandidat. London hat aber einen Bürgermeister, Sadiq Khan, der ist ein Labour-Bürgermeister. Und der ist, also ich finde ihn sehr gut, und der ist sehr stark auf die grünen Themen auch konzentriert, weil er sagt, in London sterben so viele Kinder, zum Beispiel früher, als man sterben müsste, und auch Menschen überhaupt an Feinstaub, wie wir, das ist überall der Fall. In London, in großen Städten ist es noch mehr der Fall. Und es gibt da eben diese Zone, wo man eben nur Low Emission, das gibt es ja auch in manchen deutschen Städten. Und jetzt hat er aber eine neue Zone eingeführt, das ist die Ultra Low Emission Zone, also ULEZ heißt die auf Englisch, ja? Die ULEZ. Und die wird ausgebreitet bis zu diesem Autobahnring hin. Das war kurz vor der Wahl da in Uxbridge. Und dann hatten die Tories oder auch der Tory-Kandidat da, hat dann neu gefunden, wieder mal die Autofahrer als seine Gruppe, genau, und eben genau mit dem Ding, ja, dann müsst ihr alle sofort euer Auto verschrotten oder ihr dürft nicht mehr fahren und es kostet ja auch Geld in London in die Stadt zu fahren und so. Wurde also nur auf diesem Thema rumgeritten und dann hat tatsächlich der Tory-Kandidat zwar nur mit 500 Stimmen mehr, also irrsinnig verloren, aber gegen den Labour-Kandidat gewonnen. Und dann war dann in England wieder ein riesen Auditories vor an sich draufgeschmissen. Ja, dieser grüne Scheiß. Und man sieht, der Autofahrer will das nicht, die Leute wollen das nicht, die grünen Eliten, die Abgehobenen wollen uns das vorschreiben. Und da haben sie sich darauf gestürzt und da kam dieser Entschluss, Sunak, sehr ein populistischer Entschluss sozusagen, diesen ganzen grünen Autoscheiß, den verschieben wir mal nach hinten, weil damit lässt sich eben vielleicht wirklich keine Wahl gewinnen. Also,
ja. Und der hat jetzt den Platz von Boris Johnson da eingenommen.
Dieser andere Tory, kann keine Ahnung, wie der heißt.
Wobei ja Boris Johnson ja auch damals schon in seiner Zeit als Bürgermeister ja sehr viel da gemacht hat. Zwar so ein bisschen erratisch. Ich weiß noch, da irgendwann wurden plötzlich immer alle Fahrspuren, die zweiten Fahrspuren zu Radwegen umdeklariert.
Ja, Boris Johnson hat ja auch, als er Premierminister war, diese ganzen grünen Losungen ausgerufen, was ja eigentlich sehr nett ist, aber er hat sie halt ohne Sinn und Zweck ausgerufen und ohne eben zu
ohne
gucken.
Ohne sie umzusetzen.
Ja, na doch, umgesetzt wurde es schon. Also ich war zu der Zeit mal da, wo man eigentlich nur im Stau stand und eigentlich zu Fuß immer schneller war als im Auto. Zu Fuß.
Ach, als der Bürgermeister war, meinst du?
Als der Bürgermeister war, weil er hat er dann einfach gesagt, zweispurig in eine Richtung, eine Spur ist Rad.
Jetzt. Ja, und auch unter ihm wurden die heißen natürlich auch Boris Bikes, also diese Leihräder und so, wurde also da eingeführt.
Und das führte natürlich, klar, zuerst mal noch mehr Stau, weil es halt nicht wirklich geplant war, sondern man hat es halt einfach gesagt, wir machen es jetzt so und fertig.
Ja, es ist Boris Johnson hat ja sicher auch ein paar gute Ideen, beziehungsweise manche Sachen findet man vielleicht auch ganz nett, aber als Premierminister hat er ja alles Mögliche angekündigt, ohne irgendwie eine wirkliche Basis dafür zu haben oder sich damit auseinanderzusetzen zu wollen, wie es wirklich gehen könnte. Aber wir haben, glaube ich, trotzdem gesehen, dass sich die EU und die UK langsam aufs Samtpfötchen.
Also die nochmal, diese fünf Punkte waren es ja mittlerweile.
Ich weiß nicht, hast du mitgezählt?
Das müssen wir jetzt nochmal ganz kurz, weil das ist ja dann wieder praktisch von jetzt Brexit on Toast zu Brexit on Toast, Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Mhm. Und wir haben uns ja als Losung ausgegeben, den Podcast so lange zu machen, bis die Zusammenführung vom wunderbaren Königreich und der EU wieder
stattfindet.
Haben wir das? Das ist vielleicht auch nach unserem Ableben.
Das könnte sein.
Aber wir haben es irgendwie, glaube ich, mal so als
interne Losung. 200 Jahre weitermachen, kann man natürlich dann auch weiter
vererben. Ja, man hat ja vorher, zwischenzeitlich dachte man ja auch, die EU wird vielleicht doch vorher ihren Hinschied nehmen. Weiß ich nicht, wenn es so weitergeht mit den Rechten überall. Wobei wir aus Polen ja jetzt vielleicht einigermaßen zumindest halb gute Nachrichten vermelden haben.
Das ist,
gut, aber gut, du wolltest es nochmal zusammenfassen.
Nee, ich wollte die Benita nochmal bitten, oder diese fünf Überschriften.
Ich soll es nochmal zusammenfassen, ich schaue mal auf mein Spickzettel. Fünf Punkte. Windsor Framework, also Nordirland, dann die Gesetze, die EU-Gesetze, die alle weggeschmissen werden sollten und jetzt doch da sind. Das sind keine EU-Gesetze, aber egal. Dann diese Sicherheitszertifizierung,
die CE.
CE. Dann Horizon, ganz wichtig, Wissenschaftszusammenarbeit und auch Finanzierung natürlich. Und dann die wie heißt das? Checks.
Aussetzen der Kontrollen.
Der Aussetzen der Kontrollen waren, die nach Großbritannien reinkommen, schon zum fünften Mal in Folge. Also bald sind es dann 4 Jahre fast, wo im Januar, wo das nicht kontrolliert wurde, obwohl es seit 4 Jahren hätte kontrolliert werden sollen. Also man sieht, es geht gar nicht so wirklich.
Also da ist der Pragmatismus so ein bisschen eingekehrt, wo man halt jetzt gemerkt hat, das ist einfach nicht wirklich schlau.
Ja, man muss eigentlich hoffen, meine größte Hoffnung ist jetzt als nächster Schritt, dass sie Erasmus wieder, dass sie da wieder einsteigen, weil wenigstens, dass junge Leute die Möglichkeit wieder haben, weil es ist ja auch, es ist ja dann auch für junge Leute total natürlich, dass man gar nicht in die EU kann, sozusagen. Also deswegen, ich finde das wäre jetzt auf meiner Wunschliste wäre das jetzt
gut. Erasmus. Schauen wir mal, hoffen wir und drücken die Daumen. Und damit sind wir durch.
Danke dir. Hoffnungsvoll war es in den Zeiten besonders wertvoll.
Ja,
allerdings. Bis zum nächsten Mal. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.